miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Vereine und Genossenschaften, das kann nur gut in der Schweiz. Die meisten von uns kaufen in einer Genossenschaft wie beim Migros oder beim Coop ein. Ich bin seit neuestem Genossenschafterin bei einer solidarischen Landwirtschaft, beim Biersmattenhof in Therwil und bekomme einmal in der Woche Biogemüse von dort. Es gibt Genossenschaftsbeizen, genossenschaftliche Banken und natürlich auch Wohngenossenschaften oder Wohnbaugenossenschaften. In grösseren Städten wie Basel oder Zürich wohnen verhältnismässig pro Einwohner ein Haufen Leute in einer Genossenschaft. Das hat auch gute Gründe. Die Miete in einer Genossenschaft, zum Beispiel in Lausanne, ist 1'000 Franken weniger hoch als eine durchschnittliche Miete dort. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Wohngenossenschaften häufig über lange Zeit bestehen und damit der Boden und die Gebäude in einem renditetriebenen Markt entzogen sind. Doch in deren Episode möchte ich wie immer aufs Thema Garten und Stadtgrün eingehen. Ich besuche die Wohngenossenschaft Hofgarten an der Hofwiesenstrasse in Zürich, wo die Nachhaltigkeit und die biodiverse Gartenbewirtschaftung fest in den Statuten verankert hat. Es sind schon ein paar Jahre her, dass sich die Mieterinnen und das Management in einem längeren Prozess zusammen auf den Weg gemacht haben. Das Anliegen, nachhaltig zu wirtschaften, ist von den Mieterinnen bottom-up und auch vom Management top-down gekommen. Ich rede mit dem Gärtner Simon Reimann, der den grossen Garten in der Mitte des Areals Stück für Stück in eine lebendige, naturnahe Landwirtschaft verwandelt, und mit dem Co-Geschäftsführer Boris Deister, der den Wandel Richtung Nachhaltigkeit mit seiner Kollegin begleitet hat. Wenn ich mir vorstelle, dass noch andere Wohngenossenschaften noch an anderen Orten in der Schweiz mitziehen, dann kommen hier einige Quadratmeter für die Natur in der Stadt zusammen. Zuerst hören wir gerade Simon Reimann.
Als ich hier angefangen habe, vor 3 Jahren, habe ich eigentlich gesehen, dass wir relativ viel Wiesenfläche haben, wo die Kinder spielen können. Und ich habe dann gefunden, ja, das wäre eigentlich ein guter Platz, weil man da beim Baum eigentlich, also der Baum ja gerne hat, wenn man rundum einen Kreuzum hat, damit die Tiere auch schön hingehen, habe ich gedacht, wäre es eigentlich schön, wenn man da die Teile könnte einfach stehen lassen und dass die Kinder da gleich noch einen Platz haben zum Spielen. Und dann haben wir das so angefangen aufwerten. Im ersten Winter habe ich da einen grossen Anstufen gemacht. Der war dann fast zu gross gewesen, damals, irgendwie 2 Meter hoch. Und wir haben dann wieder ein bisschen runtergenommen, dann eigentlich schön trapiert und angeschnitten, dass es auch für die Mieter ein bisschen ansprechender ist.
Das ist ein ganz alter Ahorn, der da steht, gell?
Ja,
der sieht aus, als wenn er ab und zu ein bisschen dran gekommen wäre.
Das ist korrekt. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen.
Ja, den mussten wir immer wieder mal absichern. Der hatte Astbrüche, wo wir Angst hatten, dass die dann sich wiederholen und auf die Mieterinnen runterfallen, auf die Kinder, die hier drumherum spielen. Und deswegen ist das wie so ein bisschen so ein Monument geworden, der sehr bizarr aussieht, der aber auch irgendwie unsere Genossenschaft ausmacht. Wir hatten sogar mal einen Stempel, der diesen Baum abgebildet hat. Das war unser Geho-Stempel. Den habe ich noch bei mir in der Schreibtischschublade. Und das ist so der Urbaum der Genossenschaft, der jetzt aber, wie man sieht, wirklich in die Jahre gekommen ist und den wir eigentlich uns immer wieder überlegen, ja. Simon, ob wir den, wie lange wir den noch so pflegen und hegen wollen. Irgendwann müssen wir sagen, hey, der wird ein Relikt der Zeit werden, der wird zurückgeschnitten werden. Aber Simon, du hast auch schon die Idee, den dann wie stehen zu lassen, ja, als Zeitzeugen, wo dann nur noch der Stamm, das Totholz dann für die Insekten da ist und wo dann vielleicht wie neu überwachsen wird und dann, dass das aus dem Alten wieder neues Leben entstehen kann.
Ja.
Und dann werden wir neue Bäume pflanzen. Und so ist es wie so ein Wechsel der Zeit, dass dann auch wieder Neues wächst.
Jetzt hat er noch Schatten, oder, was er macht für die Leute, wenn sie dort runter höckeln, oder? Und vielleicht ist er dann vielleicht für die Menschen nicht mehr ganz so nützlich, aber für die Insekten garantiert.
Die Insekten wird es immer noch das Ding sein. Und das Ziel ist auch da die Rosen, oder? Das sind Kletterrosen rundherum. Die wollen wir eigentlich aufwachsen lassen, dass dann am Schluss ein schönes Biotop gibt für Tiere und auch für uns oder für die Mieter, wenn die Rose dann blüht, wirklich ein Prachtexemplar gibt an der Rose, die da blüht.
Wollen wir vielleicht zuerst noch kurz also erzählen, wer wohnt da eigentlich?
Wir nennen uns Genossenschaft Hofgarten und uns gibt es schon seit 100 Jahren, oder? Gründung 1921, damals Wohnungsnot. Kaufleute haben sich zusammengetan, haben damals die Genossenschaft gegründet und dann wurde das erste Haus gebaut. Das sind die Stammhäuser weiter unten, hier die Hofwiesenstraße runter. 1932, 1933 wurde dann diese große Siedlung erstellt, auch damals Neubau, mit doch, wie man sieht, sehr viel Außenraum. Oder wenn wir das heute neu bauen würden, könnte man sehr viel mehr Wohnungen hinstellen. Und die Qualität von dem Innenhof, das sieht man, oder? Wir haben sehr viel Außenraumfläche, sehr viel gemeinsame Fläche und dafür natürlich aber 100-jährige Bausubstanz. Und das ist wie so ein bisschen Ausgleich. Wir sagen immer, wir haben die Bausubstanz, die wir haben, die ist sehr günstig, aber dafür wirklich alt, sie ist ringhörig und so weiter und auch eng. Wir haben Belegungsvorschriften. Mit 2 Personen kann man maximal eine 3-Zimmer-Wohnung belegen und so weiter. Also es ist nicht feudales Wohnen, es ist eher enges Wohnen. Aber dafür bietet die Umgebung draußen rum, der Hof und so weiter, bietet sehr hohe Aufenthaltsqualität. Das ist wie unser gemeinsamer Garten. Und deswegen legen wir, und der Name sagt es uns, wir sind der Hofgarten, oder? Das ist unsere Genossenschaft. Wir legen auch viel Wert auf den Außenraum, auf den Garten.
Was sind das für Leute, die hier wohnen? Sind das jetzt ältere Menschen oder gibt es immer noch genügend Kinder, die dann diesen Garten auch benutzen?
Es ist wirklich quergemischt, oder? Es sind so, klar, am Anfang, wenn man eine Siedlung neu baut, dann ziehen meistens die Eltern mit Kindern ein und so. Das ist so eine Aufbruchsstimmung. Aber über die ganzen Jahre hat sich das wie so entflochten und es gibt ältere Leute. Wir haben auch wirklich 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit älteren Leuten. Wir haben aber auch viele Familien, Kinder. Also wir sind gut vertreten, wirklich sehr ausgeglichen.
Jetzt hast du mich ja eigentlich kontaktiert. Ich könnte ja mal eine Episode über den Hofgarten machen. Mhm. Weil du gesagt hast, das ist eigentlich schon recht speziell, dass jetzt da wirklich so wirklich naturnah gegärtnet wird. Du bist der Gärtner, du setzt das um. Und wenn ich das jetzt verstanden habe, ist es ein Prozess. Du hast schon mal angefangen mit etwas und schaffst jetzt daran weiter. Was findest du, machst du jetzt anders als, sagen wir mal, jetzt irgendein Gärtner von einer Siedlung, wo vielleicht einen privaten Investor hat und noch nicht Natur nachgärtnet? Was ist anders?
Also was anders ist, ist sicher, es gibt das konventionelle Gärtner, so wie man es gelernt hat in der Schule. Und dort ist eigentlich eben Rasenmäher ist dort im Alltag. Man schneidet Hecken und man tut die Rabatte jetten, so wie sie mal gepflanzt worden ist. Und der Unterschied zum naturnahen Gärtner ist, man lässt viel mehr zu, oder? Jetzt, wenn man die Rabatte da anschaut, man sieht, dort hat es wildes Rüebli oder Johanniskraut, dort hat es Leinkraut, das lilafarbige. Und man lässt einfach mal die Sachen, die aufkommen, man reißt es nicht gerade ab oder nein, man jettet es nicht gerade raus, sondern man lässt es mal kommen. Jetzt da, dass man halt wirklich Wiesenladen wachsen, zum Beispiel auch, man sieht es nachher vorne, Hecken, dass man die nicht piekfein geschnitten hat, sondern vielleicht einmal im Jahr schneidet, wegen der Vögel, wegen der Vogelbrut und so, sollte man es ja nicht unbedingt im Sommerhalbjahr schneiden, sondern eher im Winter. Ja, das sind so Sachen, kleine Veränderungen, die man eigentlich zum Unterschied vom konventionellen Gartenbau macht.
Und das summiert sich eigentlich mit der Zeit? Es wird alles viel mehr? In der Mitte hast du fast schon einen ländlichen Teil mit dem Heuhaufen da in der Mitte. Ja, das sieht fast schon aus wie auf einem Bauernhof. Aber es entsteht langsam. Es verändert sich langsam. Und ich glaube, etwas, was interessant ist und speziell ist, ist, dass das bei euch auch in der Genossenschaftsordnung, oder wie nennt man das, in eurem Statuten, ist, das ist dort drinnen, oder?
Genau, das ist eigentlich der Endpunkt von einem Prozess gewesen, wo die GV vor, ich sag mal, 3 Jahren ungefähr beschlossen hat, auf Antrag. Wir nehmen neu die Nachhaltigkeit in die Statuten auf, als Leitbild sozusagen, als Ziel. Wir wollen auch nachhaltig sein. Wir wollen nicht nur günstigen Wohnungsraum bieten, sondern wir wollen das auch nachhaltig machen in allen Dimensionen. Und das ist wie in den Statuten verankert worden. Wir haben es vorher schon gelebt, oder? Das ist ein langer Prozess, über den wir noch berichten können. Aber das war wie so der Endpunkt, wo wir sagen, hey, wir wollen jetzt auch klar das nach außen hin kommunizieren und wie das wie manifestieren in den Statuten. Und das ist damals beschlossen worden, dass das jetzt wie auch weiterhin gilt. Und von den Statuten her strahlt das jetzt im Grunde wieder zurück aus in alle anderen Reglemente, oder? Was bedeutet das für die Vermietung? Was bedeutet das für den Gartenunterhalt? Was bedeutet das für dies und das und jenes? Und da sind wir jetzt gerade im Prozess, das dann wieder zurückzuspiegeln in die ganzen, auch in den operativen Bereich und so weiter und das dann auch wieder zu leben, oder? Das ist so wie ein Jojo gewesen, oder? Es kam schon aus der Vermieterschaft und auch vom Vorstand, dass wir das aufgegriffen haben, Nachhaltigkeit und Biodiversität. Und das wurde immer mehr, wurde immer stärker. Es sind Konzepte gemacht worden, auch mit dem Vorgänger von Simon, mit dem Thomas, der hat dann schon angefangen, Konzepte zu machen für den Vorstand, welche Flächen jetzt sich am besten dafür eignen, welche am meisten Potenzial haben, oder? Und dann ist das umgesetzt worden. Wir haben gesagt, komm, wir tun erstmal diesen Bereich umsetzen, der hat am meisten Potenzial. Und so ist Stück für Stück das geändert worden. Und das wurde unterstützt von einer sogenannten Nachhaltigkeitsgruppe, die sich aus den MieterInnen gegründet hat. Die fanden, hey, Nachhaltigkeit ist für uns ein ganz wichtiges Thema und die haben das wie von Anfang auch mit unterstützt und auch den Vorstand auch so ein bisschen gepusht und sagt, komm, das können wir noch machen. Haben sich dann aber auch in der praktischen Umsetzung mit beteiligt und haben bei Rodungstagen mitgeholfen und so weiter. Und so ist das Ganze dann wie auch von unten, bottom-up, aber auch top-down vom Vorstand aufgegriffen worden. So geht das Ganze weiter.
Ich nehme jetzt einmal an, dass der in diesem Prozesshaften, in diesem ein bisschen langsamer, hat es ja dann auch immer ganz einen Haufen kleine Lehrprozesse, wo man gerade sofort darauf reagieren kann. Man hat nicht einfach das Konzept, wo man jetzt sagt, das ist jetzt gültig für immer, sondern wir haben jetzt vielleicht eine Erfahrung gemacht und müssen es vielleicht ganz leicht anpassen oder ganz leicht anders angehen. Ja. Ist schon mal so etwas passiert im Gartenbereich?
Es gibt immer wieder so Situationen, wo man merkt, ah, da geht jetzt ein Lernprozess vonstatten. Zum Beispiel eben die A-Stufe war am Anfang recht im Verruf gewesen. Man hat nur die A-Stufe gehabt und die Wiese. Das hat es noch nicht gegeben, alles. Und dann hat es natürlich mega Aufschrei gegeben. Ey, was soll die A-Stufe? Ist viel zu groß. Man sieht nichts mehr. Also da haben wir einmal einen Weihnachtsbaum. Von da hat man ihn nicht mehr gesehen. Andere haben gesagt, sieht wüst aus. Es ist ein mega Prozess im Gang, wo die Leute halt irgendwie merken, hey, es ist jetzt anders als früher. Ja, das braucht seine Zeit. Ich habe das ab und zu auch mit dem Boris, dass er findet, gewisse Sachen muss so gepflegt werden. Ich bin da total anderer Meinung. Und dann müssen wir uns vielleicht in gewisser Hinsicht finden, oder? Dass wir da einen gemeinsamen Nenner finden.
Ich habe die Mietersicht oder die Mieterinnensicht. Die sehen so einen Asthaufen anders an als der Simon. Simon sieht da ganz viel Potenzial und ganz viele Tiere. Und dann muss man wie sich finden und sagen, hey, für die MieterInnen sieht das immer so aus, als wenn dieser Asthaufen nie weggeräumtes Material ist. Was machen wir denn damit? Kannst du den ein bisschen kleiner machen? Muss der so groß aussehen? Manche Teile müssen auch mal wirklich flach gemäht werden, damit die Kinder noch spielen können, oder? Hier so in diesem Bereich, wo die ganzen Hecken sind, kann man jetzt ja nicht mehr spielen. Das heißt, das muss zu nutzen sein, intensiv zu nutzen, weil wenn Kinder hier sind, dann wird alles intensiv genutzt. Aber auch die Tiere haben ihren Anwalt im Simon, der sagt, komm, das ist auch noch wichtig. Und das kann ich unterstützen, was der Simon meint. Am Anfang waren die Mieter doch skeptisch. Die haben gefunden, das ist doch ja nicht aufgeräumt, das sieht nicht gut gejätet aus. Da auf der Kiesfläche haben wir doch sonst immer das Unkraut. Unkraut ist auch so ein Name, wo dann irgendwann nicht mehr verwendet worden ist von uns. Also dieses Beikraut, das ist dann wie früher immer weggebrannt worden. Und jetzt lassen wir viele Flächen dann einfach wachsen. Und das sehen manche Mieterinnen dann so, als wenn man das wie vergessen hat zu machen. Und es sieht nicht schön aus, nicht schön gemäht. Und das ist eine Frage der Kommunikation, wo wir immer wieder dran sind, das zu verbessern und bewusst zu machen, was hier eigentlich so im Hof abgeht.
Ich nehme mal an, du musst auch die ganze Zeit erklären.
Es kommt schon immer wieder mal vor, dass ich immer wieder mal sage, hey, schau, das machen wir wegen dem und dem. Dann habe ich angefangen mit der Idee, dass wir eigentlich so Schilder machen mit einer Beschriftung und dort einen QR-Code drauf, wo die Mieter eigentlich das abfotografieren können. Es steht ein kleiner Text drauf, was es ist, also gewisse Lebensräume. Vielleicht sehen wir noch eine. Aber das Ziel ist eigentlich in dem, dass die Mieter den QR-Code abscannen können und dann können lesen gehen auf der Webseite, können wir dann gerade auf die Webseite von uns Und dort ist eigentlich beschriftet, was jetzt das für ein Biotop ist und wieso man das macht und was dort drin lebt. Und etwas vom Wichtigsten ist, das habe ich jetzt auch in meiner Schule Fach über Biodiversität gelernt, dass man wirklich aufklärt, dass man sagt, für was man es macht und so. Das Ganze, finde ich, kommt nicht nur den Tieren zu gut, sondern es kommt allen Menschen da innen zu gut, wenn alles bützelt ist und so. Klar, gewisse finden das schön und das ist auch gut, aber ich habe das Gefühl, man geht ja eigentlich gerne in die Natur, also ins Land raus, in die Berge. Und wenn man die Natur vor den Hütten hat, ist ja das eigentlich das Schönste, was ich haben kann.
Jetzt auch die typischen Skeptiker?
Nicht so offensichtlich, sondern mehr so im Gespräch, dass man so merkt, ja, man versteht nicht genau, warum da jetzt ein Asthaufen immer noch rumliegt und so. Es ist nicht so eine richtige Opposition da, aber ich glaube, wir haben das so relativ langsam auch eingeführt und immer mal ein Stück mehr, sodass wir da nie so eine richtige Opposition bekommen haben, was ja wünschenswert ist, oder? Wir haben das wirklich gut kommuniziert, Stück für Stück umgebaut. Der Simon macht auch immer wieder Anlässe, wo Mieterinnen dran teilnehmen können, wo man zusammen auch mal jätet, wo Simon in der Zeit auch was erklärt und so weiter, sodass die Leute inzwischen wissen, was wir machen und das eigentlich ganz gut auffassen.
Das ist auch so ein bisschen interessant. Ich habe das Wort ganz kurz erzählt. Ich habe eine Genossenschaft kennengelernt in Basel, wo die Leute den Garten sogar selber bewirtschaften. Dort hat es schon immer noch die Hand von einem Gärtner. Das sieht man auch. Das hat mal eine Gartenplanung gegeben und es hat Hecken und alles. Aber sie dann zum Beispiel kompostieren und dann den Kompost ausbringen. Oder? Und weil es halt nicht gigantisch viel Kompost ist, wird dann genau schön verteilt, wie viel bekommt die Hecke und wie viel bekommt der Baum und so. Aber das ist so ein bisschen denen ihr Festanlass, wenn sie den Humus oder den Kompost verteilen. Wie weit geht das bei euch, dass die Leute bezogen sind in...
Überhaupt nicht irgendwas Verpflichtendes oder grundsätzlich haben wir den Simon für den Unterhalt. Das ist ein rein freiwilliges Angebot, wo der Simon auch, seit er bei uns ist, mit aufgebracht hat, wo er gesagt hat, hey, am besten geht das, wenn man das gerade vor Ort macht und wenn man das unterhält zusammen und dann kann ich das wie gerade beim Arbeiten erklären. Außerdem gibt es viele Erwachsene, die mit ihren Kindern unter der Woche dann auch mal am Nachmittag zu Hause sind und die dann eh nichts vorhaben und die kommen dann einfach zusammen und es gibt inzwischen eine WhatsApp-Gruppe, wo man abonnieren kann, wo man dann drin ist im Verteiler und immer wenn der Simon mal so eine Woche, Aktionswoche hat, dann kann man sich damit daran beteiligen. Und dann, das läuft inzwischen ganz gut.
Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, dass sie sich eigentlich einfach wohlfühlen. Oder das ist eigentlich das, was mich als Genossenschaftsgärtner sehr erfüllt, dass man mit seiner Arbeit, die ich jetzt da mache, sehr viel den Menschen zurückgeben kann.
Oh, das ist, was ich natürlich toll finde, jetzt am Genossenschaftsmodell an und für sich, ist, dass es wirklich einen grossen Demokratieanteil gibt, oder? Und dass es ein gemeinsames Besitztum gibt, vielleicht noch unterstützt durch die Stadt Zürich. Das weiss ich jetzt nicht, ob die zum Beispiel im Baurecht haben können. Das kannst du mir gerade noch kurz erzählen, gell? Auf jeden Fall ist das etwas Außergewöhnliches, finde ich. Und es ist noch lustig, ich finde, es gehört ein bisschen zur DNA der Schweizer und Schweizerinnen. Also man kennt das System, vom wie miteinander kutschieren müssen. Man weiss es auch aus den Alpen, oder? Da hat man Wasserrecht miteinander geteilt, zum Beispiel. Wie ist das vielleicht ganz praktisch, so jetzt für dich, in dieser Genossenschaft eigentlich das Management zu machen?
Also es gibt die Mieter, die einfach nur MieterInnen sind, oder? Die leben hier und die sind gerne hier und von denen hört man nicht so viel. Und dann gibt es Genossenschafter, die kennt man schon ganz lange, die wohnen bis zu 50, 70, 80 Jahre bei uns. Und die sind der ganzen Sache lange treu geblieben und die geben einem dann auch durch individuelle Ansprache dann auch wieder viel zurück, oder? Es gibt solche und solche. Und es gibt auch welche, die engagieren sich viel, die sind dann bei vielen Events dabei. Wir haben auch eine Kontaktgruppe, die so für das soziale Leben da ist, die Veranstaltungen organisiert und da kommen dann doch eigentlich immer wieder etwa die gleichen. Das ist sehr schön und es gibt dann welche, die einfach nur Mieterinnen sind, oder? Und ja, grundsätzlich ist es ein Riesenprivileg, in so einer Genossenschaft zu wohnen. Das, wie gesagt, das Grundstück ist mal vor x Jahren, 100 Jahren gekauft worden. Oder wir haben kein Baurecht, wir haben das gekauft. Und dieses günstige Land, das wird von Generation zu Generation weitervererbt und ist wieder Spekulation entzogen. Wir verlangen nur die Kostenmiete, das, was uns der Unterhalt, all das, was wir hier machen, auch wirklich kostet. Das tun wir als Kostenmiete weiterverrechnen. Und das ist ein Riesenprivileg, um mitten in der Stadt Zürich so günstig und so schön wohnen zu können. Ja, das muss man, glaube ich, und das sehe ich wie als ein Erbe an, was wir als Geschäftsführenden und als Gärtner und so weiter versuchen fortzuführen und den Wert, wie er so ist, so zu behalten oder sogar im Falle von der Biodiversität sogar noch zu erhöhen.
Also man muss sich das ein bisschen vor Augen führen. Ich habe jetzt gerade einen Artikel noch gelesen auf der Reise dahin. In Lausanne zum Beispiel, wo, sagen wir mal, vielleicht ähnliches Preisniveau hat wie Zürich, vielleicht ein bisschen niedriger, aber nicht viel, dann kostet eine durchschnittliche Miete Wohnung 1'000 Franken mehr als in der Genossenschaft. Oder? Das ist der gigantische Unterschied. Interessant ist, dass es in Lausanne etwa fast 7-8% genossenschaftlichen Wohnungsbau gibt. Und in Zürich habe ich gelesen, weil man es eigentlich bis in, bin nicht mehr sicher, in welches Jahr, fast auf ein Drittel erhöhen. Also man fördert das aktiv von der Stadt, dass man das weitermachen und weiter ausbauen. Oder? Also da, das ist weder im Eigentum, noch ist es gemietet, das ist irgendetwas dazwischen. Es ist eben eine Kooperation. Das hat, finde ich, ein sehr interessantes Potenzial, weil aus den Gründen, die du vorher gesagt hast, das ist einmal auf dem Markt entzogen. Sind denn Genossenschaften überhaupt so ein bisschen mehr jetzt dran, so in die Richtung zu gehen, wie du das machst, mit naturnaher Bewirtschaftung von der Aussenfläche, oder sind die ein Einzelfall?
Nein, also all die jetzt eigentlich mit dieser naturnahen Gartengestaltung anfangen oder das machen, sind natürlich immer noch Pionier. Es ist sicher vor allem bei den Genossenschaften, glaube ich, ein grosses Anliegen, dass man das weitermacht. Ich kenne es jetzt zum Beispiel bei der Gewobag, wo ich 5 Jahre gearbeitet habe. Die sind schon länger als wir da dran. Dort hat man im 2018 oder sogar noch früher angefangen mit Wiesenstahl an. Und dann ist das immer mehr gekommen. Und dort habe ich eigentlich die ganze Leidenschaft entdeckt. Voran ist das für mich, ich habe bei der ABZ Lehre gemacht. Das ist auch die allgemeine Baugenossenschaft, die grösste Baugenossenschaft der Schweiz. Dort war das gar noch nicht aktuell. Also 2012 bin ich dort gegangen. Nein, 2016 hatte ich dort den Abschluss gehabt. Und bin dann nachher zu der Gewobag gekommen. Und dort war das so voll in. Und ich habe dort wirklich ein mega Umdenken gebraucht. Also dort hat es wirklich ein. Also am Anfang habe ich gedacht, hey, was soll der Scheiß? Da überall alles stehen lassen und so. Das sieht doch nicht schön aus und so. Also ich war früher auch mal so gewesen, wo ich gedacht habe, hey, nein, das muss sauber gekettet sein. Oder sauber gemäht sein. Kein Helmli hat dürfen am Stamm sein. Und ja, in dieser Zeit habe ich dort ein mega Umdenken gehabt, insbesondere weil dort auch eine Ausbildung gemacht hat zum naturnahen Gärtner an der ZHW. Und dort konnte ich mega viel mitnehmen. Jetzt weiss ich zum Beispiel jetzt auch die ABZ, habe ich immer noch Kontakt mit dem einen, mit meinem Lehrmeister. Und die sind jetzt Vollgas dran am Aufwertigen machen, Biodiversitätsgestaltung und alles. Also dort ist wirklich das voll im Gang. Und auch eben andere Genossenschaften, jetzt zum Beispiel das Vrenelis Gärtli da hinten, ist auch eine Genossenschaft, die mir, wo das bei uns gesehen hat und dann bei ihnen dann auch angefangen haben, biodiversitätsfördernde Massnahmen zu machen. Und das freut mich natürlich sehr, wenn man so andere Genossenschaften kann anstecken.
Also Zürich hat jetzt die Stadtgärtnerei ganz allgemein, finde ich, sind durchaus auf ihre Art sehr vorreitermässig unterwegs. Die Stadtgärtnerei Zürich zum Beispiel, die brauchen so gut wie keine Pestizide mehr, oder? Basel hast du vorher noch erzählt, die haben die ganze Geschichte mit den Zukunftsbäumen, mit den also sie forschen in diesem Bereich sozusagen, weil welche Baumarten überleben hohe Hitze, Stresssituationen. Also so sind die alle jetzt so Forschende geworden und sie müssen es alle wirklich dran, oder? Und sich wandeln und verändern. Und im privaten Bereich kommt man als Staat in Anführungszeichen nicht so einfach an. Da kann man eigentlich fast nur ein Angebot machen von Beratung, so im Sinne von, habt ihr euch schon einmal überlegt, dass da eine Fassadenbegrünung vielleicht noch eine Idee wäre oder da vielleicht die ein bisschen anders könnten mit dieser Grünfläche umgehen. Ja. Die als Genossenschaften, die haben insofern einen speziellen Vorteil, dass die Leute haben, die sich melden und sagen und auch sogar das Mitspracherecht haben und können sagen in der Genossenschaftsversammlung, wir wollen das jetzt wirklich, oder? Und wenn das heisst, ein Teil der Bevölkerung wirklich in die Richtung geht, eindeutig, dann kann es eine Genossenschaft relativ bald umsetzen.
Wir haben recht früh angefangen, auf Pestizide und so weiter zu verzichten. Das war eigentlich schon ganz lange so der Fall. Und dann im Vorstand wurde das Thema aufgebracht, dass man doch Biodiversität aufgreifen sollte. Dann wurde unser früherer Gärtner mal gefragt, ein Konzept zu erstellen, mit Flächen auszuweisen. Und so hat sich das wie von uns aus, vom Vorstand, Geschäftsstelle entwickelt, aber auch die Mieterinnen, wie gesagt, diese Nachhaltigkeitsgruppe, die es gibt, GEHO, Nachhaltigkeitsgruppe, die sich immer wieder getroffen hat, Nachhaltigkeitsthemen diskutiert hat, wo Ideen entstanden sind und wo wir dann mit aufgenommen haben. Und dieser partizipative Gedanken ist natürlich auch da. Wir haben eine große Böschungsanlage hinten, wo wir vielleicht gleich noch hingehen, gestaltet. Und haben die Mieterinnen gefragt nach Ideen. Sie sollen doch mal bringen oder sagen, was sie für Ideen haben. Oder wollen wir da, keine Ahnung, Beerenhecken haben, Beerensträucher. Ja. Wollen wir dort kleine Gemüsegärten, Obstbäume und so weiter. Und so kamen 3-4 Leute oder 4 Konzepte, sind dann vereint worden, fusioniert worden in einem Gesamtkonzept. Mhm. Und das wurde dann umgesetzt, sodass die Leute wirklich auch gesehen haben, ah, meine Idee findet da jetzt irgendwie einen Niederschlag. Und das ist schön, wenn das so von unten auch kommt und dann umgesetzt.
Ich denke, das Ganze, die Biodiversitätsmaßnahmen, die wir jetzt da so machen können, hat auch viel mit der Stadt Zürich zu tun. Also die Stadt Zürich ist da recht am Fördern. Sie geben Subventionen für eben gestalterische Umänderungen, was Biodiversität anbelangt, in ganz verschiedenen Einrichtungen. Also Fassadenbegrünungen können sie sich beteiligen für solche Aufwertungsmassnahmen. Also dort ist die Stadt Zürich schon ein Gewinn für eigentlich die ganzen Genossenschaften, weil die haben wirklich das Ziel, eigentlich Genossenschaften dazu zu animieren, dass sie eben in die Richtung, wo sie eigentlich gehen, ausgehen, oder?
Also nicht nur Genossenschaften, sondern diese Fördergelder können alle beantragen.
Aber bei den Genossenschaften, denke ich, haben sie einfach noch mehr einen grösseren Wirkungsgrad, wie jetzt zum Beispiel bei einem Privaten. Was dort eben auch wichtig ist, oder? Vielleicht, dass man die Trittsteine immer weiter machen kann, oder? Wenn jetzt nur die Stadt Zürich etwas macht, das ist ja im Vergleich eigentlich eine kleine Fläche, wo sie können wirken können. Aber wenn man das mit allen zusammen macht, dann gibt es natürlich etwas mega viel. Und überall hat man dann Trittsteine, wo die Tiere weiter gehen können. Sie können von Zürich-Uetliberg in Zürichberg rauf, dort in den Wald. Also das Ganze wird vernetzt durch das. Oder? Und das ist sehr wichtig.
Und dann noch mit dem Pfannenstiel.
Genau, das ist ja Zürichberg.
Kreuz und quer.
Kreuz und quer.
Darum ist das so wichtig, dass man dort überall dran bleibt, oder? Und die Vernetzung vorantreibt.
Das Konzept Trittsteingarten, ne?
Genau.
Jetzt stehen wir vor dieser Böschung. Es muss sie noch beschreiben, Simon. Was sehen wir da?
Genau, wir haben da ganz am Anfang Hypericum-Böschung gegeben. Das war alles Monokultur gewesen. Und eben der Mieter und die Stadt Zürich, die uns auch gesagt hat, hey, da haben wir ein mega grosses Potenzial, haben wir da angefangen, oder beziehungsweise der Vorgänger von mir hat dort einen Teil mit dem Mieter gerodet, und zum schauen, wie das wirkt. Und dann bin ich dann gekommen und dann haben wir das eigentlich weiterentwickelt. Und schlussendlich hat dann alten Siebergartenbau bei uns die Umänderung gemacht. Mit diesen Mürli drinnen. Viele Studen haben wir drinnen. Etliche
Totholzstrukturen,
also so.
Sogar Heilkräuter.
Strukturen, genau.
Das ist eine Mauer aus Recycling. Also das sind alles Steine, die wir schon übrig hatten, also die hier aus der Genossenschaft kommen und dadurch für Kleintiere, Eidechsen und so weiter sehr interessant sind. Man sieht da auch gleichzeitig durch die Terrassierung von der Böschung entstehen so wie kleine Gärten, wo die MieterInnen dann bewirtschaften können. Man sieht da.
Ja, da Lauch, haben wir jetzt zum Beispiel
eine
Mietergruppe, die das eigentlich bewirtschaftet. Wir haben zwei so Mauern, wo jetzt die Mieter selber bewirtschaften. Das ist wirklich rein. Da können sie eigentlich wüten und machen und tun, was sie immer sie wollen. Also klar haben sie irgendwie, oder sage ich dann mal, hey, das geht nicht, oder so und so, wir schenken das ein. Aber sie haben eigentlich die Möglichkeit, da sich zu ausbreiten, weil wir vorhin haben wir da viele solche gehabt, von diesen Urban Gardening Boxen. Und durch den Bau haben wir dann, viele sind schon recht zerfallen gewesen, und die haben wir dann entsorgt. Und dann ist eigentlich dann die Mauer entstanden, damit die Mieter gleich noch etwas gärtnern können. Und die Idee auch von den Strukturen, die wir hier haben, jetzt da haben wir zum Beispiel ein Steinbiotop mit eben diesen Mauern, mit diesen Recycling-Mauern. Aber weiter vorne gibt es auch noch Steinhaufen, die wir gemacht haben. Also wir haben immer wieder so kleine Strukturen, wo die Tiere eigentlich wie Trittsteine eben zu jedem Biotop wieder können.
Ich glaube, wir kommen jetzt doch irgendwie zum Schluss von unserem Gespräch. Ich würde euch gerne ein bisschen so euren Zukunftsbilder fragen. Vielleicht die zuerst, Boris. Was würdest du dir wünschen? Von was könnte es sogar noch mehr geben? Jetzt haben wir angefangen, aber von was könnte es noch mehr geben?
Och, ich glaube, wir sind so langsam. Das ist auch mal die Diskussion mit Simon. Bietet dieser Garten dann auch irgendwann nicht mehr Potenzial? Sondern ich glaube, die Idee ist dann weiterzugehen in eine andere Siedlung. Wir haben eine Genossenschaft mit 350 Wohnungen. Wir haben noch andere Siedlungen, dass man da dann auch noch mehr umsetzt. Und in den Bereichen, wo man wirklich noch mehr größere Flächen hat, wo mehr Potenzial noch haben, dass man die dann auch noch neu definiert und umformt. Simon ist zum Beispiel gerade dran dort an der Straße. Da gibt es auch noch so eine Monokulturböschung, dass er die jetzt langsam in Angriff nimmt und umformt mit den Mieterinnen. Ja, das sind so die Sachen, dass wir uns ausweiten und vergrößern und in anderen Bereichen auch aktiv werden.
Willst du noch irgendwie etwas finden, das muss unbedingt noch passieren, sonst bist du nicht zufrieden?
Ich sehe natürlich immer noch mehr als jetzt der Boris oder die Maya. Aber das ist natürlich klar, man muss dort eben einen gemeinsamen Nenner finden. Aber was ich jetzt zum Beispiel eben, wie der Boris so angesprochen hat, die Böschung da unten, das ist voller Lonizera, also und die ist die invasive Neophyte. Und die wollen wir eigentlich draussen haben. Und jetzt fangen wir langsam an, halt selber mit Pickel und so, das Ganze zu holen. Das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel von dieser ganzen Geschichte, dass man dort eigentlich nachher eine Böschung hat, wo mit Kleinstrukturen und so, ähnlich wie da, auch ein Biotop schafft, wo für ganz viele Kleintiere und für zum Anschauen schön ist.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. In meinen Shownotes finden wir wie immer ein paar weiterführende Links zu deren Episoden. Wer mehr über mich, den Podcast und meine Blogbeiträge wissen möchte, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.